Narrative und Symbole. Bei der Entstehung politischer Identitäten sowie der Markierung von Positionen und Räumen, die dem eigenen als zugehörig reklamiert werden, spielen Narrative und Symbole eine herausgehobene Rolle. Insofern sind sie ein weiteres Modul bei der Entstehung und Ausgestaltung von Weltordnungen, gleichgültig, ob es sich dabei nun um eine regional begrenzte oder die globale Welt handelt. Lange hat man das, was hier als Narrativ und Symbol thematisiert wird, unter dem Begriff Ideologie zusammengefasst. Aber Ideologie ist in den politischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte zum Catch-all-Begriff verkommen, mit dem alles bezeichnet wird, was dem, der ihn verwendet, suspekt ist. Ideologie ist inzwischen eine Denunziationsvokabel, die für die Diskreditierung anderer Sichtweisen benutzt wird. Das hat den im 19. Jahrhundert entstandenen Ideologiebegriff, der zunächst den Einfluss von Ideen und Ideenbewirtschaftern, Ideologen, auf die Wahrnehmung und Beschreibung des Tatsächlichen bezeichnete, so diffus werden lassen, dass er in politikwissenschaftlichen Analysen zunehmend außer Gebrauch gekommen ist. Deswegen ist hier, anstatt von Ideologie, von Narrativen und Symbolen die Rede, von Erzählmustern, in denen es um die Herkunft und Zukunft eines Sozialverbandes oder politischen Akteurs geht, und von ikonischen Verdichtungen bildlicher Vorstellungen, in denen komprimiert zum Ausdruck gebracht wird, was in der uns umgebenden Bilderflut als symbolische Botschaft wahrgenommen werden soll. Dabei sind Narrative nicht mit den ihnen verbundenen Erzählungen identisch, sondern bezeichnen die Muster, die den Erzählungen zugrunde liegen, sodass diese als Variationen über ein Thema angesehen werden können. In ganz ähnlichem Sinn sind auch Symbole nicht mit den uns umspielenden Bildern identisch, sondern in ihnen sind die Muster komprimiert, zu denen die Bilder spezifische Ausdeutungen darstellen. Narrative und Symbole sorgen dafür, dass wir in einer bestimmten Gruppe von Erzählungen und Bildern dieselbe Idee erkennen, sodass diese uns vertraut erscheint und ein Signum des eigenen oder des Fremden ist. Der vergleichende Blick auf die Geschichte politischer Identitätsbildung zeigt, dass solche Narrative und Symbole, je nach politischem Kontext, sehr unterschiedliche Bedeutung und Wirkung haben können. Sie können die Entstehung von Staaten und Nationen begleiten, indem sie sozialen und politischen Entwicklungen, die mit einiger Sicherheit auch ohne sie stattgefunden hätten, eine ideelle Kontur verleihen. Aber sie können auch als ins Spiel gebrachte Richtungsanzeigen wirken, als in den Gang der Geschichte tief eingreifende Faktoren dessen, was werden soll. Es handelt sich bei ihnen dann um bevorzugte Interventionsinstrumente von Intellektuellen und Künstlern. Sie können dabei politisch konfliktverschärfend wie konfliktdämpfend wirken. Sie können auf regional begrenzte Räume bezogen sein und vor allem das eigene gegenüber dem anderen der Nachbarn akzentuieren, also Identität durch die Betonung von Alterität hervorbringen, aber ebenso kann es sich bei ihnen um die Präsentation des eigenen im Kontext eines umfassenden Handeln, etwa durch ihren Bezug auf die gesamte Menschheit oder eine globale Ordnung. Sie können die Selbstverortung eines Gemeinwesens oder einer politischen Großmacht in breite geschichtliche Entwicklungstrends einbetten, wie etwa in die Aufklärung oder in den Prozess der Demokratisierung und dabei das identitär Besondere als Bestandteil des Allgemeinen darstellen. Diese Verbindung von nationaler Eigenart und allgemein vorherrschender Entwicklung kann, zumal wenn Letzteres als gewollt und gesollt unterstellt wird, zum nationalen Identitätsmarker werden, wie bei den Franzosen etwa der Rationalismus und die Aufklärung oder bei den Briten die Präferenz fürs Pragmatische. Das erfolgt dann zumeist unaufgeregt und im Gestus des Selbstverständlichen. Narrative und Symbole können aber auch die eigene Identität als Entgegensetzung zur allgemeinen Entwicklung konturieren, wie es der Fall ist, wenn die vorherrschende Entwicklung als eine des Niedergangs oder der Dekadenz beschrieben wird, der das als eigenes markierte Einhalt zu gebieten sucht. Alle diese Narrative und Symbole können für den Entwurf von Weltordnungen relevant werden, und sie werden das umso mehr, je stärker sie dem je eigenen für die Entwicklung der Menschheit und die soziopolitische Ordnung großer Räume Bedeutung beimessen. Zurzeit sind es die Narrative und Symbole der USA ebenso wie die Chinas und Russlands, die dem je eigenen eine ausschlaggebende Relevanz fürs Globale zusprechen. Bei europäischen Narrativen und Symbolen, auch denen der EU, ist das deutlich seltener der Fall. Die Geschichte des Nationalen, der Eigenheiten einer Nation in Abgrenzung gegen andere Nationen, aber auch die Herausstellung der Zusammengehörigkeit von ethnischen Gruppen und sprachlichen Dialekten zu einem einzigen Verband, eben einer Nation oder einem Imperium, sind das klassische Feld, auf dem Historiker sowie Kultur- und Sozialwissenschaftler die Wirkung von Narrativen und Symbolen untersucht haben. Die Konstruktion des Deutschen und die Entstehung der deutschen Nation sind dabei ein besonders interessanter Fall, weil hier in einer eigenen Weise das Inklusive und das Exklusive des Deutschen erzählt und verbildlicht worden ist. Dabei ging es darum, die Imagination des Nationalen und die Realität der Staatlichkeit mitsamt ihren territorialen Grenzen zur Deckung zu bringen. Die nationale Zusammengehörigkeit gegen das Sonderbewusstsein der diversen Königreiche und Großherzogtümer in Deutschland, die Groß- und die Kleindeutsche Lösung als politische Alternativen, die geschichtlich und sprachlich begründete Zugehörigkeit bestimmter Territorien zu Deutschland oder auch das Projekt, die nationale Eigenart herauszustellen, um das im Adel verbreitete Vorbild des Französischen durch ein Eigenbild des Deutschen zu ersetzen. Dabei haben Intellektuelle und Künstler als Bewirtschafter der Narrative und Symbole eine sehr viel größere Rolle gespielt, als dies bei den meisten Naziogenesen der europäischen Nachbarn der Fall gewesen ist und, um sich Gehör zu verschaffen, immer wieder die globale, die menschheitsgeschichtliche Bedeutung der eigenen Nation herausgestellt. Am bekanntesten vielleicht in den Schlussversen von Immanuel Geibels Gedicht »Der deutsche Beruf«. Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Wobei Geibels »mag« später häufig zu »soll« verschärft worden ist. Im Gegensatz zu den Nationsvorstellungen mitsamt zugehörigen Nationalismen, die wesentlich partikular angelegt sind und die Weltordnung als eine Komposition aus Nationen, also im buchstäblichen Sinn als Stückwerk begreifen, zielen die Narrative und Symbole der imperialen Mission stets auf die Gesamtordnung der Welt. Diese wird als aus einem Guss gesehen, weil es ja eine Führungsmacht gibt, die sie geschaffen hat oder noch schaffen wird und dabei eine Leitidee verfolgt, die Grundlage und Legitimation ihres Vorherrschaftsanspruchs ist. Eine solche Mission kann in der Entbarbarisierung eines größeren Raums bestehen, wie das beim Imperium Romanum der Fall war, woran in gewisser Hinsicht das American Empire angeknüpft hat. Sie kann sich aber auch auf die Rolle des Katechon im Sinn eines Aufhalters des Weltendes berufen, wie es in der Legitimation des Heiligen Römischen Reiches im 12. und 13. Jahrhundert zu finden ist. Sie kann in einer Ausbreitung des Christentums qua Missionierung bestehen, wie im Fall des Spanischen Imperiums, wobei die Verbreitung des katholischen Glaubens sich mit der Entbarbarisierung und Zivilisierung der neu entdeckten Welt verband. Sie kann aber auch in einem ganz profanen Sinn die Ausweitung des Welthandels zum Ziel haben, wie das beim British Empire der Fall war, wobei sich die Globalisierung des Handels und der Export von Gütern und Kapital aus dem imperialen Zentrum in alle Welt mit der Vorstellung eines zivilisierenden Effekts vermischten. Bei imperialen Missionen werden Vorhaben formuliert, die Welt zu verbessern oder neu zu konstituieren, und insofern sind sie ein Leitfaden für die Herstellung einer Weltordnung. Narrative und Symbole nehmen bei der Ausgestaltung von Weltordnungen also eine Doppelrolle ein. Sie sind Rechtfertigungen des eigenen Führungsanspruchs und zugleich Bauanleitungen für die Errichtung einer globalen Ordnung. In jedem Fall geht es darum, die Sonderstellung der eigenen Macht bzw. ihren Gestaltungsanspruch bei der Ordnung der Welt zu legitimieren, es also nicht beim Verweis auf die Überlegenheit der eigenen Ressourcen, die größere politische Macht, über die man verfügt, oder schlichtweg die höhere Gewaltkompetenz zu belassen. Diese Legitimation ist sowohl an die Konkurrenten um die Führungsposition in einem bestimmten Raum adressiert, als auch an jene, die als Objekt der Mission ausersehen sind, die Wilden und Barbaren, die Rückständigen und Abgehängten, die Abergläubischen und Irregeleiteten, denen nahegelegt wird, sich dem Vorhaben nicht zu verweigern, damit es nicht mit Gewalt durchgesetzt werden muss. Es ist ein bestimmtes Erzählmuster, ein Narrativ vom Zustand der Welt mitsamt dem Entwurf, was sein kann und sein soll, das hier als Bindeglied zwischen einer die Vorherrschaft beanspruchenden Macht und der Ordnung der Welt fungiert. Während die Nationsnarrative vorwiegend an den Unterschieden zu anderen Nationen ausgerichtet sind, so dass sich die damit verbundene Ordnung der Welt aus dem Zusammenspiel der beteiligten Mächte ergibt, geht es in den imperialen Missionen unmittelbar um die angestrebte Weltordnung. Die sich im beschriebenen Sinn darstellende Macht, und nur sie, so der durchlaufende Subtext des Narrativs, ist willens und in der Lage, eine sinnvolle Ordnung der Welt herzustellen und dauerhaft zu sichern. Während die Nationsnarrative rückwärtsgewandt sind und tief in die Historie eines bestimmten Raumes greifen, um aus ihr die wesentlichen Bestandteile der Herkunfts- und Identitätserzählungen zu gewinnen, haben die Missionsnarrative einen starken Zukunftsbezug und beschäftigen sich mehr mit dem, was sein soll und sein kann, als mit dem, was einst war und wiederherzustellen ist. Eine Mittelstellung nehmen dabei die antikolonialen bzw. antiimperialen Narrative ein, die einerseits Elemente nationaler Erzählungen enthalten, andererseits aber auch um das Leitnarrativ einer Negation der imperialen Missionen, welchen Typs und welcher Provenienz auch immer, gestrickt sind. Es sind dies Gegenerzählungen und Desymbolisierungen der von einem Imperium geschaffenen Weltordnung. Sie entwickeln eine unhintergehbar eigene Identität der Beherrschten, die sich dem Prägestempel des Imperialen entzieht und politisch auf eine Ordnung des Stückwerks hinausläuft. Das Ringen um die Weltordnung findet insofern immer auch als ein Kampf der Narrative und Symbole statt.